Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Eine Woche voller Brexit-Dramatik geht zu Ende. Welche Rolle spielt der EU-Austritt im Alltag der Menschen, die in Großbritannien leben? Das fragen wir gleich einen Deutschen, der seit gut 20 Jahren auf der Insel wohnt. Dann geht es nach Frankreich. Dort endet heute die große nationale Debatte, die Präsident Emmanuel Macron im ganzen Land geführt hat, als Reaktion auf die Gelbwesten-Proteste. Wir ziehen gleich eine erste Bilanz. In unserer Serie über Tschetschenen in Europa geht es dann um einen homosexuellen Mann, der aus seiner Heimat fliehen musste und auch in Westeuropa nur anonym leben kann. Das ist Europa heute an diesem Freitag. Herzlich willkommen. Der Fahrplan war eigentlich klar. Großbritannien reicht einen Antrag auf EU-Austritt ein, beide Seiten verhandeln miteinander und am 29. März 2019 verlässt das Königreich die EU. Aber kurz vor Fristende wirft das britische Unterhaus den Zeitplan um. Die Parlamentarier haben gestern deutlich gemacht, sie wollen den Austritt verschieben. Nachdem sie vorher schon den Scheidungsvertrag, den Premierministerin May ausgehandelt hat, zum zweiten Mal abgelehnt haben. Einen Brexit ohne Abkommen wollen die Abgeordneten auch nicht. Wie es mit dem EU-Austritt Großbritanniens weitergeht, ist also völlig offen. Wie blicken die Menschen in Großbritannien auf diese Entwicklungen und welche Rolle spielt der Brexit im Alltag? Darüber kann ich jetzt mit Felix von Schubert sprechen. Er ist vor gut 20 Jahren von Deutschland nach Großbritannien gezogen, lebt in London, ist mit einer Engländerin verheiratet und arbeitet in einer Investmentgesellschaft, die ihren Fokus vor allem auf Afghanistan legt. Guten Morgen, Herr von Schubert.
Guten Morgen.
Gut eineinhalb Jahre wurde jetzt verhandelt. Diese Woche gab es drei wichtige Brexit-Abstimmungen, aber politische Klarheit gibt es bisher eigentlich nicht. Die Tories, die regieren, sind tief zerstritten. Labour tut sich auch schwer mit einer klaren Linie. Interessiert Sie und die Briten eigentlich noch, was da passiert?
Also es interessiert einen natürlich schon. Ich muss sagen, es gab eine Zeit, vor allem im letzten Jahr, zweite Hälfte des letzten Jahres, wo man das B-Wort, wie das dann irgendwann hier genannt wurde, gar nicht mehr aussprechen durfte. Das war sozusagen ein bisschen ein Thema non grata. Das hat sich allerdings jetzt natürlich in den letzten Wochen nochmal geändert, wo es mal wieder spannend wird. Das ist ja wie ein Politkrimi, wenn man sich da die Nachrichten anguckt. Und bis heute weiß keiner, was eigentlich passieren wird. Das Einzige, was die Leute sich angucken, ist der Wechselkurs. Und wenn der Wechselkurs nach oben geht, denken die Leute, naja, Brexit wird vielleicht doch erstmal noch verschoben.
Wenn Sie sich jetzt umhören, werden denn Schuldige für diese politische Pattsituation gesucht? Heißt es dann Brüssel oder London?
Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt auch sehr unterschiedliche Meinungen. Ich denke, ein Teil wird sicherlich Theresa Mays fehlender Fähigkeit, frühzeitig mit ihren Parlamentariern zu überlegen, was sie eigentlich wollen. Aber ich denke auch, und das hört man doch auch immer wieder so in Gesprächen mit Leuten, entweder bei der Arbeit oder auch sonst, viel wird auch der EU angelastet. Sie fordert zu viel. Also EU ist ja hier schon lange der Schuldige. Und das zieht sich, glaube ich, auch weiter in diese Verhandlungen. Also es gibt sicherlich sehr, sehr viele, die eher die Schuld bei der EU sehen als bei den eigenen Leuten.
Was glauben Sie, warum protestieren die Menschen dann nicht im großen Stil gegen oder auch für den Brexit? Das ist ja die wichtigste politische Entscheidung Großbritanniens in diesem Jahrzehnt.
Also es gibt ja schon immer wieder mal Demonstrationen. Ich glaube, jetzt für dieses Wochenende ist wieder eine große angesagt. Diesmal, glaube ich, gegen den Brexit. Also es gibt ja schon immer wieder mal Leute auf beiden Seiten. Es gab ja auch vor, ich glaube, einem Monat oder zwei Monaten eine große Demonstration gegen den Brexit, wo fast irgendwie 800.000 Leute auf der Straße waren. Interessanterweise, wenn man sich dann anguckt, wie abends in der BBC darüber berichtet würde, dann wird irgendwie dann drei Minuten darüber gesprochen und etwa anderthalb Minuten oder zwei Minuten über die Gegendemonstration von irgendwie 25 Leuten, angeführt von Nigel Farage im Pub. Also ist auch da interessant, dass natürlich auch eigentlich versucht wird, beide Seiten darzustellen, selbst wenn zumindest die in diesem Fall die Gegen-Brexit-Stimme deutlich größer und deutlich lauter war.
In Deutschland heißt es oft, Großbritannien sei gespalten, die Gesellschaft sei gespalten zwischen Brexit-Befürwortern und Gegnern. Wie zeigt sich das im Alltag und auch in Ihrem Freundeskreis? Trinkt man kein gemeinsames Bier mehr im Pub?
Doch, das macht man natürlich schon. Ich muss sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen Englisch. Man spart da auch gewisse Themen einfach mal ganz bewusst aus. Man versucht auch mal zuzuhören. Ich fahre morgens, wenn ich mit dem Bus in die Stadt reinfahre hier, oft mit einem Südafrikaner, der auch schon, glaube in der zweiten Generation hier in England lebt, in die Stadt rein. Und der ist ein ganz klarer Brexit-Befürworter und am liebsten ohne Deal und am liebsten sofort. Ist etwas jünger noch als ich, ist sehr erfolgreich in der Finanzwelt hier in London, aber der hat eine ganz kleine Meinung, schnell raus und wir schaffen es am besten alleine. Also solche Meinungen gibt es durchaus und auch mit den Leuten kommt man natürlich klar. Es gibt aber natürlich auch solche, die sagen, nee, ich will mit Brexiteers gar nichts mehr zu tun haben und verkrieche mich lieber. Das habe ich auch schon erlebt.
Es ist auch immer viel von Unsicherheit die Rede. Ich meine, die politische Unsicherheit, die ist greifbar. Wie zeigt sich das denn im Alltag? Was kriegen Sie damit?
Also, viele sehen das eher als Stimmungsmacher, dass irgendwie ab dem 30. März die Flugzeuge nicht mehr fliegen. Und jetzt gibt es die neuesten Meldungen, das Toilettenpapier würde knapp werden. Das ist natürlich, wird eher als Stimmungsmacher angesehen und nicht wirklich ernst genommen. Die Leute leben ihr Leben ganz normal und glauben nicht, dass es irgendwelche Probleme geben wird.
Ganz kurz noch zum Schluss. Wie war das im Sommer 2016 nach der Abstimmung, als klar war, Großbritannien verlässt die EU? Wie war das für Sie als deutscher Staatsbürger?
Also das war natürlich schon ein Schock für mich, aber auch für viele meiner nicht-britischen Freunde hier. Man fühlt sich so, als würde plötzlich die gesamte Nachbarschaft sagen, bitte verlasst das Land. Also das war ein richtiger emotionaler Schock, auch für mich, muss ich zugeben. Aber das gibt sich natürlich dann relativ schnell. Man findet sich damit ab. Die Nachbarn sagen, naja, so war es ja nicht gemeint. Insofern war es ein Schock, aber man kommt darüber hinweg. Ich musste mittlerweile auch die britische Staatsbürgerschaft als zweite Staatsbürgerschaft mit annehmen, um irgendwie mögliche Deportationen oder anderes zu vermeiden. Und das machen viele. Viele versuchen sich einfach zu arrangieren und flexibel bleiben zu können.
Sagt Felix von Schubert, ein Deutscher, der seit gut 20 Jahren in Großbritannien lebt. Vielen Dank für diese Informationen, Herr von Schubert, und den Einblick in Ihren britisch-deutschen Alltag. Die Gelbwesten-Proteste beschäftigen Frankreich seit Monaten. Vor allem, weil es bei den wöchentlichen Demonstrationen gegen die Reformpolitik von Emmanuel Macron immer wieder zu Gewalt kommt, oft gegenüber Sicherheitskräften. Die Reaktionen der Polizei sorgen aber auch für viel Diskussionen, denn die Beamten gehen oft zu hart gegen Demonstranten vor, heißt es. Der französische Präsident hat währenddessen versucht, sich inhaltlich mit der Wut der Französinnen und Franzosen auseinanderzusetzen. Dazu hat er einen Grand Débat National, also eine große nationale Debatte gestartet und ist wochenlang durch das Land gefahren, um zuzuhören. Die Debatte geht an diesem Freitag zu Ende und unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König zieht eine erste Bilanz.
Das ist das Prinzip der Revolution. Hier spricht das Volk und das Volk leidet. Was die Gewalt angeht, ohne sie geht es nicht bei einer Revolution. Wenn wir nichts machen, passiert gar nichts.
Si on bouge pas, ils entendront pas.
Es waren die wütenden Proteste der Gelbwesten, die den französischen Präsidenten auf die Idee brachten, mit einer landesweit geführten Debatte über die Unzufriedenheit im Land die Krisenstimmung aufzufangen. Gleichzeitig witterte Emmanuel Macron seine Chance, den Franzosen mit diesem Grand Débat National noch einmal eindringlich die Notwendigkeit seiner Reformen vor Augen führen zu können. Beides wurde erreicht, das Land hat sich beruhigt und Macron bekam wochenlang eine große Bühne nach der anderen. Er hörte sich aufmerksam an, was Bürgermeister und Abgeordnete, Gymnasiasten, Rentner, Lehrer, Landwirte zu sagen und zu klagen hatten über fehlende Steuergerechtigkeit und mangelnde politische Teilhabe, über die Sorgen von Bürgern, die wegen der hohen Steuern ihren Alltag nicht bezahlen können, über das zu hohe Reformtempo des Präsidenten. Der ging auf alle Fragen und Vorwürfe detailliert ein, sprach offen und ohne besondere Rücksichtnahme, etwa bei Klagen darüber, dass Agrarsubventionen der EU viele Landwirte in Frankreich erst sehr spät oder gar nicht erreicht hätten. Das wirkliche Problem dabei ist, die EU-Gelder waren rechtzeitig da. Frankreich hat das Weiterleiten der Gelder nicht gut organisiert. Das hat manche Landwirte in schreckliche Situationen gebracht. Auch ohne den Präsidenten wurde lebhaft diskutiert in Frankreich, in rund 7000 Veranstaltungen, organisiert von Bürgermeistern, lokalen Organisationen, Gewerkschaften und Vereinen. Das Diskussionsbedürfnis der Franzosen war groß, wenn auch ohne nennenswerte Beteiligung der Gelbwesten. Auf der Online-Plattform granddebat.fr wurden mehr als 1 Million Vorschläge gemacht, wie der Staat besser funktionieren könnte. 67% der Franzosen sehen die Debatte positiv, so wie dieser Ladenbesitzer in Lyon. Das ist eine gute Initiative, zumal es die Lage beruhigt. Die Leute brauchen dringend das Gefühl, gehört zu werden. Der Inhaber des benachbarten Geschäfts denkt anders. Ich glaube, das ist alles nur Show. Ich glaube, Macron weiß genau, was er will. Am Ende sucht er sich von allen Ideen, die eingereicht wurden, genau die aus, die sowieso in sein Programm passen. Ich erwarte nicht viel von dieser Debatte. Das Ansehen Emmanuel Macrons hat sich durch die Debatte entschieden verbessert. Im Dezember hießen nur noch 23% der Franzosen seine Politik gut, jetzt sind es 31%. Bernard Sananès vom Meinungsforschungsinstitut ELAB im Sender BFM. Emmanuel Macron hat sich etwas Luft verschafft, doch man täusche sich nicht, er ist nach wie vor sehr unpopulär. 2/3 der Franzosen sagen immer noch, wir vertrauen ihm nicht. Aber man kann schon von einer gewissen Entkrampfung sprechen. Zu dieser Entkrampfung mögen die rund 10 Milliarden Euro beigetragen haben, die Macron als Sofortmaßnahme für Bezieher geringer Einkommen, Rentner, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger bereitgestellt hat. Doch maßgeblich, so Bernard Sananès, war vor allem Macrons Auftreten während der Debatten, die von mehreren Fernsehanstalten live übertragen wurden, bei hohen Einschaltquoten. Man hat vor allem eine veränderte Haltung des Präsidenten wahrgenommen. Man hat ihm früher oft Arroganz vorgeworfen. Es gab das Gefühl, er habe den Kontakt zur Bevölkerung und ihrem Alltagsleben verloren. Das hat sich etwas geändert. Jetzt konnte er glaubhaft den Eindruck vermitteln, dass er zuhören will und kann. Und dadurch hat er sich auch selber wieder Gehör verschafft. Die Frage ist nun, welche Maßnahmen folgen werden. Die Erwartungen sind sehr groß. Umso wichtiger ist es, dass seine Botschaft Anfang April diese Erwartungen auch erfüllt. Alle Ideen und Vorschläge der Bürger sollen berücksichtigt, alle Diskussionsprotokolle ausgewertet werden. Dazu will Emmanuel Macron im April einen Rechenschaftsbericht vorstellen mit konkreten Maßnahmen, um die Wut in Lösungen umzuwandeln.
Jürgen König war das mit einer Bilanz von Emmanuel Macrons großer nationaler Debatte. Erst vor wenigen Wochen haben russische LGBTI-Aktivisten und die Zeitung Novaya Gazeta von einer Verfolgungswelle in Tschetschenien berichtet. Mehr als 40 homosexuelle Menschen sollen verhaftet, 2 zu Tode gefoltert worden sein. Das Thema ist nicht neu, vor etwa 2 Jahren wurde Ähnliches bekannt aus der russischen Kaukasusrepublik. Der internationale Aufschrei war groß, aber Republikchef Ramzan Kadyrov wies die Vorwürfe damals zurück. In einem Fernsehinterview sagte er:
Das ist Blödsinn. Wir haben hier solche Leute nicht, wir haben keine Schwulen. Wenn es sie gibt, bringt sie nach Kanada. Gelobt sei der Herr, nehmt sie weit weg von uns. Wenn irgendwelche hier sind, nehmt sie mit, um unser Blut zu reinigen.
Solche Äußerungen zeigen, homosexuelle Menschen sind gefährdet in Tschetschenien und deswegen fliehen einige von ihnen etwa nach Westeuropa. Aber auch dort leben sie weiter abgeschieden und anonym, um sich und ihre Angehörigen in der alten Heimat zu schützen. Gesine Dornblüt hat es dennoch geschafft, mit einem der betroffenen Männer, dessen Namen wir zu seinem Schutz geändert haben, ins Gespräch zu kommen.
Was ist passiert?
Hi.
Du wolltest eine Fahne tragen. Soll ich vielleicht ein bisschen weiter rum?
So. Hallo, ich heiße euch alle herzlich willkommen heute zu unserem Solidaritäts- und Trauermarsch für die verfolgten Opfer in Tschetschenien. In Tschetschenien geht es weiterhin voran, dass Homosexuelle gefoltert, verhaftet, verfolgt und ermordet werden.
Ein Sonntag in Berlin-Mitte. Vor dem Auswärtigen Amt haben sich rund 20 Personen versammelt. Einer schwenkt eine Regenbogenfahne, einer eine Fahne mit der Aufschrift Stopp Homophobie. Einige halten Kerzen in den Händen.
Danke, dass ihr alle hier seid und dass ihr mit uns gemeinsam diesen Weg geht.
Langsam setzt sich die Gruppe in Bewegung in Richtung russische Botschaft. Mehrere Aktionsgruppen und Bündnisse gegen Homophobie haben zu dem Marsch aufgerufen. In ganz Europa finden an diesem Tag Solidaritätsaktionen statt. Die Demonstranten in Berlin sprechen Deutsch, Englisch, Russisch. Doch es ist kein einziger Tschetschene unter ihnen, kein Homosexueller, kein Heterosexueller, der Solidarität zeigen möchte. Süleyman wundert das nicht.
Man muss sich ja klar machen, dass fast alle Tschetschenen hier in Europa, obwohl sie in liberalen Ländern leben, homophob geblieben sind.
Süleymans Wohnort muss geheim bleiben. Nur so viel, er kommt aus Tschetschenien, ist schwul und lebt in einer europäischen Großstadt.
Wenn meine Anonymität aus irgendeinem Grund aufgehoben und über mich in den sozialen Netzwerken geschrieben würde, wären die Folgen absehbar. Die Machthaber würden versuchen, mich zu finden, würden mich zwingen, nach Tschetschenien zurückzukehren, und dort hätten sie unbeschränkte Möglichkeiten, mit mir zu tun, was immer sie wollen.
An seinem Wohnort hält er sich von anderen Tschetschenen fern. Nicht mal seine engsten Verwandten wissen, dass er homosexuell ist.
In der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, wurde über Homosexuelle nur schlecht gesprochen. Sie gelten als unmoralisch und abnorm. Da verstehst du von selbst, dass du sehr vorsichtig mit dem Thema sein musst, wenn du nicht ausgestoßen und von allen gehasst werden willst.
Süleyman fand erst in Westeuropa den Mut, sich mit Männern zu treffen. Hier begann er auch, kritisch über die Traditionen nachzudenken, die den Tschetschenen von klein auf vermittelt werden.
Von meiner tschetschenischen Identität habe ich mir mit Sicherheit die Treue zur Familie bewahrt. Wir werden dazu erzogen, für unsere Familienmitglieder und für Freunde einzutreten. Das sitzt fest in mir, wo auch immer ich lebe. Aber andere Dinge habe ich neu bewertet, vor allem das Verhältnis zur Frau. Es ist, scheint mir, eines der schlechtesten auf der Welt. Frauen werden oft als Eigentum der Männer betrachtet, wenn nicht des Ehemanns, dann des Vaters oder des Bruders. Ich habe auch die Bedeutung von Großfamilien überdacht. Warum müssen alle so viele Kinder haben? Warum gibt es keine Geburtenkontrolle, keine Familienplanung?
Die Gesellschaft in Tschetschenien sei absolut unaufgeklärt, so Süleyman. Und so erklärt er auch die andauernde Verfolgung Homosexueller.
Die Machthaber sind überzeugt, dass sie das moralische Recht haben, ja sogar gezwungen sind, so zu handeln. Sie sind ungebildet. Sie wissen einfach nicht, dass Homosexualität ein natürlicher Teil der Gesellschaft ist. Mir scheint, sie glauben wirklich, dass sie Homosexualität mit Gewalt ausrotten können.
Als die russische Zeitung Novaya Gazeta vor 2 Jahren das erste Mal über eine groß angelegte Verfolgung Homosexueller in Tschetschenien berichtete, löste das eine internationale Welle der Solidarität mit den Opfern aus. Auch die deutsche Bundeskanzlerin sprach das Thema bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin an. Der Novaya Gazeta zufolge sind die jüngsten Verhaftungen und Todesfälle eher auf einzelne lokale Größen und Polizisten zurückzuführen und nicht mehr zentral angeordnet. Es gibt aber nur wenig zuverlässige Informationen. Süleyman sagt, die Peiniger täten inzwischen alles, um ihr brutales Vorgehen gegen die Homosexuellen zu verschleiern.
Bevor die Polizisten ihre Opfer wieder freilassen, schüchtern sie sie ein, zwingen sie, Blankoformulare zu unterschreiben, mit denen sie später beliebig unter Druck setzen können. Oder sie zwingen sie, Fingerabdrücke auf Waffen zu hinterlassen, um bei Bedarf eine Anklage fabrizieren zu können. Sie nutzen alle Mittel, damit ihr Vorgehen geheim bleibt.
Süleyman kann sich keine Rückkehr nach Tschetschenien vorstellen.
Das ginge nur, wenn ich mein jetziges Leben beenden würde. Wenn ich mich zwingen würde, mich den konservativen Werten dieser Gesellschaft unterzuordnen, eine Frau zu belügen und sie zu heiraten. Aber ein glückliches Leben, in dem ich mich wohlfühle, kann ich mir dort nur schwer vorstellen. Und ich rate allen Schwulen und Lesben, die heute in Tschetschenien leben, die Republik zu verlassen. In eine arme Region Russlands, nach Georgien, nach Armenien, wohin auch immer. Sie würden sich dort um einiges freier fühlen und glücklicher.
Sagt Süleyman, ein homosexueller Tschetschene, der aus seiner Heimat geflohen ist. Die ganze Geschichte über die Tschetschenen in Europa von Gesine Dornblüt können Sie auch morgen nochmal hören, um 11.05 Uhr in den Gesichtern Europas hier im Deutschlandfunk. Das war Europa heute an diesem Freitag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frederik Rother. Kommen Sie noch gut durch den Tag. Musik.